Ja, ich grüße euch alle ganz herzlich. Ich freue mich, dass ich noch mal hier sein darf und komme ja dann noch, wenn Gott will, dass ich noch lebe, noch zweimal hierher. Und ich habe dann in meinen Unterlagen die Geschichte vom verlorenen Sohn gefunden. Vor ungefähr, ja, ich schätze mal 15 oder 16 Jahren, habe ich Teil 4 und 5 hier mal gepredigt. Aber Teil 1 bis 3 war damals noch in der Entwicklung. Da habe ich tatsächlich geschafft, irgendwas zusammenzuschreiben. Ja, also fangen wir mal an. Lukas 15, 11 bis 13. Also ich mach nicht die ganze Geschichte, sondern immer nur so zwei Verse. Lukas 15, 11 bis 13. Jesus sprach, ein Mensch hatte zwei Söhne und der Jüngere unter ihnen sprach zu seinem Vater, gib mir, Vater, das Teil der Güter, das mir zukommt. Und er teilte ihnen das Gut und nicht lange danach sammelte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land und dort brachte er sein Vermögen um mit Prassen. Also das Gleichnis erzählt uns von einer aufgeschlossenen, fortschrittlichen Familie. Zwei Jungs sind da, beide erwachsen, voll geschäftsfähig. Der Jüngere hat sich sogar besser entwickelt als der Ältere. Er ist selbstständig geworden. Und eigentlich ist das ja ein Grund zur Freude für die Eltern. Denn das Ziel jeder Erziehung ist ja, dass die Kinder sich irgendwann alleine zurechtfinden in dieser Welt. Der Jüngere, der hier die Hauptrolle spielt, der war bestenfalls so 18 Jahre alt. Das steht hier nicht im Text, aber das kann man erschließen. In Israel heirateten damals die jungen Männer so im Alter von 18 bis 20 Jahre. Also wenn einer 20 Jahre alt war, dann war er eigentlich schon uralt für eine Heirat. Ja, wen und wann? Dafür sorgte der Vater. Also da hatten die Kinder nichts mit am Hut. Das konnten die jungen Leute nicht beeinflussen. Und hier ist es eben noch nicht so weit. Also deswegen so meine Altersangabe. Der Junge war noch nicht richtig sesshaft. Er war noch im Zustand eines geistigen Nomaden. Und das ist ja die Zeit, in der der Mensch sich immer wieder hemmungslos den Auswanderungssehnsüchten hingibt. Das heißt so modern, heißt das glaube ich Pubertät. Im Ruhrgebiet sagen wir dazu, das ist die Pupsphase. Die Pupsphase von einem Menschen. Ja, eigentlich ist das ja großartig. Und es ist ja auch schade, dass sich das Ganze so schnell legt und dann bei den jungen Leuten der Horizont so eng wird. Dass man relativ bescheiden und unbeweglich wird, aus dem großen Traum der Jugendjahre so wenig übrig bleibt. Der junge Mann ist so eine richtig sympathische Figur. Er will in eine Weite. Er will nicht sein Leben in der Enge beenden. Er hat einen unternehmerischen Geist, eine Menge an Tatkraft. Und im Lebensrausch reißt es ihn vom Vater, vom Bruder, von zu Hause los. Und doch so verständlich das ist, ein Rausch ist ein Zustand, in dem man nicht gerade vernünftig handelt. Ein Zustand der Besinnungslosigkeit, der Unfähigkeit zur Kritik, des eigenen eingeschränkten Urteilsvermögens. Ja, und der Vater, der ist ja kein Haustyrann, sondern ein sachlich handelnder Mann. Er schweigt und zahlt. Und so lesen sich die ersten Zeilen. Und doch weiß jeder, wir kennen ja alle die Geschichte, dass hier der Beginn einer Katastrophe geschildert wird. Es geht um einen irdischen Vater und seine Söhne in einem landwirtschaftlichen Betrieb. Und Jesus erzählt eine irdische Geschichte, die wie ein Transparent ist. Erst wenn man das Licht dahinter leuchten lässt, wird das Bild ganz deutlich und entsprechend. Dann sehen wir auf diesem Transparent nicht mehr nur diese Allerweltsgeschichte, sondern wir erkennen Gottes Geschichte mit uns Menschen und unsere Menschheitsgeschichte mit Gott. Und der erste Gedanke, den ich habe, das zerbrochene Leben. Also Großstadtfamilie, nicht im 20. Jahrhundert, sondern Bauernfamilie in Israel aus dem 1. Jahrhundert. Und da gibt es nur eine Notwendigkeit, die aus Selbsterhaltungsgründen lebensnotwendig und lebenswichtig ist. Und die heißt, man muss zusammenbleiben. Ein Bauernhof, der dauernd geteilt wird, ernährt zum Schluss keinen mehr. Allein kann einer nichts mehr bewirken. Und das Erbrecht war in Israel ganz klar geregelt. Das kann man im 5. Buch Mose nachlesen. Wenn zwei Söhne da waren, bekam der Erstgeborene immer 2/3 und der andere 1/3. Und da die Brüder zusammen wohnten, blieb in der Regel das Grundstück zusammen. Man nutzte es gemeinsam mit der ganzen Familie. Aber das Besitzrecht war 2/3 dem Erstgeborenen, 1/3 dem anderen. Und der Vater konnte das auch durch Schenkung zu Lebzeiten schon regeln. Das Besitzrecht ging dann voll und ganz auf die Söhne, aber das Nutzungsrecht blieb beim Vater, solange er lebte. Also die konnten den Alten dann nicht rausschmeißen. Das war ein Unding. Wir können das im Gleichnis erkennen. Der Vater teilt das Erbe aus, aber wir sehen, er verfügte über alles, auch über den Teil, den der ältere Sohn bekommt. Und deshalb ward eine unerhörte Verletzung der Lebensgemeinschaft ein beleidigender Bruch, wenn jemand sagte, gib mir, und sich auszahlen ließ. Wir können uns das gar nicht schlimm genug vorstellen. Ja, und damit entzog man sich gegenseitig die Lebensgrundlage. Der junge Kerl wendet sich von der Gemeinschaft mit dem Vater und dem Bruder. Und das ist ein ganz schlimmer Vorgang. Das ist so schlimm, dass es damals üblich war, dass der Vater einen Krug mit Getreide und Nüssen füllte, auf der Gasse zerbrach, damit diese Grundnahrungsmittel zertreten wurden. Hier wird klar gemacht, für die Familie tot und für die Volksgemeinschaft verloren. Ja, von daher kommt nachher auch der Ausdruck später, siehe, mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden, verloren und ist wieder gefunden worden. Also durch diese symbolische Handlung. Vom ersten Augenblick an ist klar, worum das hier geht. Die Katastrophe beginnt hier nicht erst, als der Sohn bei der Schweine ist. Hier im Anfang zerbricht das Leben im Lebensrausch. Der zweite, die Geburt des modernen Menschen. Den beiden Söhnen in unserer Geschichte gehört schon alles. Sie nutzen mit dem Vater das gesamte verfügbare Gut. Hier wird nicht gerechnet und gesagt, du bist der jüngere Sohn, du kannst nur 1/3 beanspruchen. Alle haben am gesamten Reichtum gemeinsam Anteil. Ja, der jüngere Sohn hat also jetzt viel mehr. Er nämlich alles. Und als er sich auszählen lässt, hat er nur noch 1/3. Ja? Was will der Kerl denn erreichen? Ja, das ist klar, ne? Die Versorgung passt ihm nicht. Er will lieber weniger haben, als völlig sein eigener Herr sein. Hier geht es ja um die Geburt des modernen Menschen, aber auch genau um das, was am Anfang der Menschheitsgeschichte passiert ist. Der Mensch ist sich sehr wohl bewusst, dass er ohne die Gemeinschaft mit Gott weniger hat. Aber er will weniger haben. Wenn er nur sein eigener Herr ist. Ich will selber über mich verfügen und machen, was ich will. Selbstverwirklichung nennt man das ja heute. Der Herr von Schiller, der war ein Mann, der mit dem Evangelium überhaupt nichts im Sinn hatte. Er nannte den Sündenfall die glücklichste Begebenheit der Menschheitsgeschichte. Der Mensch habe in der Befreiung zum ersten Mal gewagt, zuzugreifen und er selber zu sein, sich aus dieser Abhängigkeit, in der er steckte, zu befreien. Genau ist das Leitmotiv der Moderne. Seitdem steht Stolz auf unsere Fahnen, wir sind unsere eigenen Herren. Der Mensch ist selbst letzte Instanz geworden, er ist selbstständig. Ne? Grundmelodie, gib mir mein Teil, der mir zusteht. Ja, und der moderne Mensch, der wir ja alle sind, hat ein entscheidendes Kennzeichen. Er ist sich selber der Mittelpunkt. Entwicklung im menschlichen Bereich ist ja gegenläufig gewesen zur naturwissenschaftlichen Entdeckung, die unsere Erde aus dem Zentrum der Welt hinausdrängte. Nicht erst seit 200 Jahren fordert der Mensch, ich bin die Mitte, ich liebe mich, gib mir mein Teil. Ne? Natürlich gehört auch dazu, dass die anderen leben können. Ja, nur ganz blöde Leute nehmen den anderen alles ab. Wir wissen, ne? Wenn die anderen nichts mehr haben, kann ich auch mein Glück nicht mehr bequem genießen. So haben wir die Liebe eingebaut in die Selbstsucht, damit wir unseren Teil in Ruhe verzehren können. Und dieses Anspruchdenken des modernen Menschen wird zum Ausbeutungsdenken. Denn irgendwo muss man ja seine Güter hernehmen. Man kann nur auf Kosten anderer leben. Was ich habe, kann der andere nicht mehr haben. Nee, also gibt es einen Verteilungskampf. Nochmal an dieser Stelle. Die Forderung gegen den Vater ist zugleich die Forderung gegen den Bruder. Es geht um das Gesamtvermögen, von dem alle miteinander leben können und leben sollen. Der dritte, es gibt kein Halten mehr. In unserem Text steht nicht viele Tage danach. Was waren das für Tage? Also, ich wüsste es gerne. War es eine Zeit des Bedenkens? Nee, wir wissen nicht, ob Bedenken von innen oder außen eine Rolle gespielt haben. Wir sehen nur, es gibt kein Halten mehr. Die Unverschämtheit des Bruchs, den der jüngere Sohn mit Vater und Bruder vollzieht, hat einen Trend in sich. Er treibt zum Vollzug der Trennung. Ja, die Verbindlichkeiten zu Hause werden ihm jetzt mit einmal unerträglich. Die Begegnung mit Vater und Bruder werden qualvoll. Denn unausgesprochen stehen die Vorwürfe dazwischen. Man kann nicht mehr unbefangen miteinander reden und über den Bruch will er nicht sprechen. Und dann beginnt das, was wir Stress nennen. Aber jetzt geht es um unser Verhältnis zu Gott. Das erleben wir doch auch. Man hat kein Verlangen und keine Lust zum Beten, zum Gespräch mit Gott. Da kehrt Schweigen ein. Man hat kein Bedürfnis nach gelebter Gemeinschaft mit anderen Christen. Ja, das braucht man ja nicht. Und Mitarbeit? Ja, vielleicht mal ab und zu, wenn ich keine Ausrede mehr habe. Ne? Also, da sind ja genug andere Leute da. Oder soll der Prediger und die Gemeindeleitung dort mal machen? Wir haben ja sowieso viel zu viel Zeit. Ja, ich bin ja beschäftigt. Aber ausdauernd im Familienbetrieb des Vaters, in der Gemeinde? Nee, das empfindet man als bedrückende Überforderung. Man braucht doch Zeit für sich, da muss man doch Verständnis für haben. Und Jesus sagt uns, wo die Ursache liegt. Wo das Selbstständigmachen des Menschen von Gott geschehen ist, da gibt's kein Halten mehr. Da drängt alles auseinander. Da gibt's eben nichts Gemeinsames mehr mit den anderen. Nee, man kann nicht selbstständig machen von Gott und trotzdem in seiner Nähe leben. Also das geht nicht. Eigenmächtiges Leben in der Gegenwart Gottes ist ein Widerspruch in sich. Na klar, wir versuchen das ja immer wieder und es scheint zu gelingen. Aber es bröckelt doch alles. Das Gebet lässt nach, der Gehorsam, die gelebte Gemeinschaft der Christen und was übrig bleibt, ist eben totes Christentum. Man hat noch den Namen, aber im Grunde genommen alles weg. Vielleicht ballt jetzt der eine oder andere die Faust in der Tasche und entdeckt, dass er so die Lebenszusammenhänge noch gar nie gesehen hat. Jesus öffnet hier uns die Augen für die wahren Ursachen unserer Lustlosigkeit im Glauben. Das vierte, ein heilloses Durcheinander. Eigentlich ist der Junge ja konsequent und zielstrebig. Er packt seine Sachen, hat ein Ziel und haut ab. Aber was folgerichtig aussieht, ist doch heilloses Durcheinander. Im fremden Land verschleudert der junge Mann sein Vermögen mit Prassen, aus der Luther-Übersetzung. Wörtlich steht hier, rettungslos lebend. Da ist keine Harmonie mehr. Da entfaltet sich nichts mehr. Alles ist zerrissen. Eine völlige Verkehrtheit in dieser Lebensweise. Zu Hause, wo Besitz und Entfaltungsmöglichkeit des Sohnes gewährleistet gewesen waren, hatte er Angst, zu kurz zu kommen. Im Ausland, wo er nichts bekommt, ohne es zu bezahlen, hat er offene Hände und verliert genau das, was er gewinnen will. Also heillose Durcheinander. Und Gott will ja nicht, dass wir fromme Geizkragen sind. Er schenkt sich selber großzügig hin. Leben mit ihm ist gekennzeichnet von einem weiten Horizont, vom Austeil. Wir dürfen so geborgen sein bei ihm, dass wir uns keine Sorgen mehr um uns zu machen brauchen und teilhaben können an Gottes Großzügigkeit. Nicht beim Vater ist die Enge, sondern der Lebensrausch betrügt uns. Das fünfte, eine unerlaubte Verallgemeinerung. Hey, wird da jemand denken, kann man das alles so allgemein sagen? Jeder, der sich von Gott abwendet, wird zum Verschwender seines Lebens? Ist das nicht Schwarz-Weiß-Malerei? Ja, und das Schlimme an diesem Gleichnis ist in der Tat, dass Jesus feststellt, das gilt für alle. Wer sich selbstständig macht vom Vater, verschleudert sein Leben. Hier ist vom Vermögen die Rede. Und damit ist die Existenzgrundlage des Menschen gemeint. Und der Sohn hat dieses Vermögen, weil er der Sohn des Vaters ist. Er hat sich doch nichts von diesem Vermögen erarbeitet. Sondern der Vater hat ihm alles gegeben. Er bekam dieses Leben beim Vater geschenkt. Es ist geschenkte Geborgenheit, geschenkte Existenzsicherung. Sie wird nicht aufgekündigt. Sie ist nicht befristetes Angestelltenverhältnis. Deswegen ist das Leben beim Vater sicher. Und in der Trennung vom Vater muss der Sohn sich das Leben kaufen. Er muss alles kaufen, was er zum Leben vordergründigen und im tieferen Sinne braucht. Und macht die bittere Erfahrung, dass die Erträge die Kosten nicht decken, dass er nicht von den Zinsen leben kann, sondern dass er Kapital ausgeben muss. Und die Zeit arbeitet eben gegen uns, ja nicht nur finanziell. Das Leben ist nicht zu kaufen. Man kann es entweder geschenkt bekommen oder man kann es nur noch verlieren. Ohne den Vater geht uns unweigerlich das Lebenskapital weg. Und das nennt Jesus rettungslosen Lebensstil. Das Sechste, also ist jetzt der letzte Punkt, ne? Könnt ihr ganz beruhigt sein, wenn ich dadurch bin, mein Schluss. Ja, sechstens, das unheimliche Schweigen des Vaters. Ja, und der Vater, also das unheimliche Schweigen des Vaters ist mir am schlimmsten in diesem Text. Es heißt hier ganz einfach, er teilte ihm das Vermögen. Wir hören kein Wort, dass der Vater den jüngeren Sohn ermahnt hat. Er tut, was der Sohn will. Das ist doch unverständlich. Ne? Müsste Jesus nicht sagen, um die Liebe Gottes zu verdeutlichen, Gottes bewahrende Gnade setzt da ein, wo der Mensch versucht, seinen Schwachsinn zu verwirklichen? Mir fällt auf, dass Jesus öfter ganz bewusst in seinen Gleichnissen befremdliche Dinge erzählt und Gott mit menschlichem Verhalten vergleicht, das so nicht vorkommt. Genau dieser befremdliche Punkt soll uns aufrütteln. Seht ihr nicht die Unverschämtheit des Sohnes, die selbstmörderisch sich und den Bruder zerstört? Begreift ihr nicht, wozu die Lebensgemeinschaft mit Gott und dem Bruder da ist? Seht ihr nicht, dass die Welt reich ist an Gottes Gaben und dann verkommt zum Hungerfeld, dass Plünderung ihr Programm ist? Wie lange werden im Namen Jesu Christi kluges Geschwätz machen? Wie lange werden wir das? Um zu rechtfertigen, dass man im Lebensrausch nach dem Motto lebt, gib mir. Wir sind Zerstörer unseres Lebens. Wir sind Zerstörer dieser Welt, Zerstörer unseres Bruders, weil wir uns losgerissen haben aus der Gemeinschaft mit Gott. Und dieses erschreckende Schweigen Gottes, des Vaters, soll befremdlich sein und uns sagen, ey, merkt ihr denn nicht, dass Gott in seinem Gericht die Menschen gewähren lässt? Gott zahlt. Wir sind nicht seine Sklaven, sondern wir sollen Kinder sein. Und deshalb zahlt Gott. Und deshalb lässt er uns auch gehen. Gottes große Sorge sind wir. Und dieses erschütternde Schweigen der Trauer ist die letzte Waffe der Liebe Gottes, um uns zurückzurufen. Und gebe Gott, dass wir seine Stimme hören. Man muss nicht erst bei den Schweinen landen, um umzukehren. Jesus erzählt uns die Geschichte, damit wir an dem Punkt umkehren, wo er uns begegnen will. Und das Leben ist zu wertvoll, um es im Lebensrausch zu vergeuden. Nimm dir das Leben. Gott bietet es dir an. Jesus Christus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du uns gerufen hast. Und ich danke dir, dass wir ein Zuhause haben. Ich danke dir, dass du uns nahe bist und dass du sogar Wohnung in uns machst. Und ich habe die große Bitte, bewahre uns vor diesem Lebensrausch, wo wir meinen, wir sind alles, wir können alles, wir machen alles. Und schenke uns diesen Blick auf dich, dass wir von ganzem Herzen sagen, ohne dich können wir nichts tun. Amen.